Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Mit Dirk-Oliver Heckmann einen schönen guten Abend.
Ich habe mich sehr gefreut über die große Unterstützung im Präsidium. Fast jeder hat sich zu Wort gemeldet und im Bundesvorstand. Auch die, die vielleicht bei der Bundesvorstandswahl andere Kandidaten gewählt haben, haben mir ihre Unterstützung zugesagt. Aus allen Landesverbänden, aus den Vereinigungen.
Es ist aber wichtig, in die Fraktion hineinzuhorchen. Denn ich muss das ausdrücklich sagen, die wichtigsten Wahlkämpfer und diejenigen, die diesen Wahlkampf auch tragen, das sind natürlich die Abgeordneten und die Kandidatinnen und Kandidaten. Denn sie stehen an vorderster Front.
Armin Laschet oder Markus Söder, wer soll die Union als Kanzlerkandidat in die Bundestagswahlen im September führen? Bei der erstmals in der bundesdeutschen Geschichte der Amtsinhaber bzw. die Amtsinhaberin nicht mehr antritt. Nach Monaten der Spekulation hatten gestern beide offiziell ihren Hut in den Ring geworfen und damit war klar, keiner von beiden ist geneigt, zurückzuziehen. Heute tagten in getrennten Sitzungen Präsidien und Vorstände, die CDU um Punkt 9 in Berlin, die Christsozialen dann am Nachmittag in München. Beide Führungsgremien sprachen ihren jeweiligen Parteichefs ihre Rückendeckung aus. Und damit ist, anders als es CDU-Generalsekretär Ziemiak heute behauptete, nichts klar. Es wird jetzt noch hart gerungen, wohl auch in der Sitzung der Unions-Bundestagsfraktion morgen. Wir berichten gleich und sprechen mit dem Zeithistoriker Andreas Rödder. Der Machtkampf innerhalb der Union fällt in eine Zeit, in der die Corona-Krise ihrem Höhepunkt zuzusteuern scheint, weil Länder und Kommunen getroffene Vereinbarungen höchst unterschiedlich auslegten, verhandeln Bund und Länder jetzt im Schnellverfahren über eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Schon morgen soll der Gesetzentwurf durchs Kabinett. Aber viele Fragen sind noch offen. Außerdem, die Linke stellt ihr Wahlprogramm vor. Und erneut stirbt ein Afroamerikaner nahe Minneapolis, diesmal durch eine Polizeikugel. Wenn es die CDU breit unterstütze, würde er sich bereit erklären, die Union als Kanzlerkandidat anzuführen. So hat es CSU-Chef Markus Söder gestern formuliert, wobei die Frage offen blieb, was genau er denn mit der Breite meinte. Mit großer Spannung wurde deshalb das Treffen von CDU-Präsidium und Vorstand erwartet. Ergebnis: Die Führungsgremien der Christdemokraten gaben, so jedenfalls die Darstellung von Parteichef und Generalsekretär, nicht Söder, sondern CDU-Chef Armin Laschet, ihre Unterstützung. Katharina Hamberger über den Verlauf dieses bemerkenswerten Vormittags.
Eine Abstimmung gab es nicht. Dennoch ist das Signal aus der Sitzung der CDU-Gremien recht klar. Man steht hinter dem Parteivorsitzenden, will mit Armin Laschet als Kanzlerkandidat in die Bundestagswahl ziehen.
Wir haben dabei unserem Bundesvorsitzenden eine klare Unterstützung ausgesprochen und deutlich gemacht, dass wir ihn für außergewöhnlich geeignet halten,
sagte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier nach der Präsidiumssitzung. Auch im Vorstand soll es breite Zustimmung für Laschet gegeben haben. Unter anderem soll Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble laut Teilnehmerkreisen gesagt haben, Laschet bringe alles mit für die Herausforderungen einer Kanzlerkandidatur. Und CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagte bei der anschließenden Pressekonferenz:
Es geht um die Fähigkeit zu führen, aber es geht auch um die Fähigkeit zusammenzuführen und ein Team anzuführen. Es geht also um die ganze Breite der Union. Es geht um die Modernisierung unseres Landes. Es geht also um die Integrationskraft, nicht nur für beide Parteien, sondern für die gesamte Gesellschaft. All dies verkörpert auch nach einhelliger Auffassung der Wortmeldung, die wir heute erlebt haben, am besten Armin Laschet.
So Ziemiak. Laschet selbst sagte, er freue sich über die große Unterstützung.
Auch die, die vielleicht bei der Bundesvorstandswahl andere Kandidaten gewählt haben, haben mir ihre Unterstützung zugesagt, aus allen Landesverbänden, aus den Vereinigungen.
Dass er das noch einmal betont, dürfte auch als Signal in Richtung München gedacht sein. Eines, das zeigen soll, wie groß die Unterstützung für ihn ist. In der Pressekonferenz hält er dann auch eine kleine Bewerbungsrede. Er wolle die Klimaschutzfragen mit den wirtschaftlichen Fragen verbinden. Zudem wolle die CDU ein vielfältiges Land.
Wir wollen Millionen Menschen mit einer Einwanderungsgeschichte, die unsere Werte teilen, ebenfalls zu Wählerinnen und Wählern der Union machen. Und die Chance ist so groß wie nie.
Außerdem nannte der CDU-Chef die Europapolitik als einen seiner Schwerpunkte. Aber bei der Frage, wer Kanzlerkandidat der Union wird, sind es nicht die Inhalte, die allein entscheidend sind. Schon seit Wochen liegt Armin Laschet in den Umfragen hinter Markus Söder, der es sich nicht nehmen ließ, das auch immer wieder zu betonen. Auch dies sei in den CDU-Gremien erörtert worden, sagt Laschet, aber viele hätten deutlich gemacht, wie schnell sich diese Werte ändern könnten.
Man muss Politik aus einem Grundverständnis machen, das nicht auf Umfragen schaut. Das hat mich geprägt, das hat mich übrigens bisher erfolgreich geprägt und das wird mich auch in Zukunft prägen.
Sprich, für ihn sind die aktuellen Werte kein Grund, nicht Kanzlerkandidat der Union werden zu können. Laschet will nun mit Markus Söder sprechen. Dabei geht es auch um das weitere Prozedere. Unter anderem dürfte eine Frage sein, welchen Einfluss die Bundestagsfraktion von CDU und CSU noch haben kann. Diese kommt morgen zusammen. Von dort kommt die Forderung, mindestens in die Entscheidung mit einbezogen zu werden, wenn nicht, sie sogar durch eine Abstimmung herbeizuführen. In der Unionsfraktion gibt es auch in den Reihen der CDU einige Unterstützer für den CSU-Chef. Laschet schien das heute gelassen zu sehen in Anbetracht der Unterstützung durch die Parteigremien, drängt aber auf eine schnelle Entscheidung.
Alle Fakten liegen auf dem Tisch. Die Probleme, die wir diese Woche noch zu lösen haben, sind so groß, dass wir nicht mehr mit unseren innerparteilichen Themen uns beschäftigen sollten, sondern mit den großen Aufgaben, die jetzt vor Deutschland heute, morgen, in dieser Woche und in den nächsten Monaten liegen.
Laschet scheint lieber heute oder morgen eine Entscheidung herbeiführen zu wollen, als noch zu warten. Es ist jedoch fraglich, ob er sich darauf mit der CSU verständigen kann.
Katharina Hamberger war das. Bereits am Vormittag war also klar, Vorstand und Präsidium der CDU signalisieren ihre Unterstützung für Armin Laschet als Kanzlerkandidat. Aus beiden Gremien kam also kein Rückhalt für Markus Söder. Und so war die große Frage, ob Söder und seine CSU klein beigeben würden. Schnell wurde aber klar, das taten sie mitnichten. Dabei zeigte sich, dass Söder seine Formulierung von der Breite der Partei mit Bedacht gewählt hatte. Denn dazu zählen aus seiner Sicht nicht die Führungsgremien, sondern auch die gemeinsame Fraktion im Bundestag und die Landesverbände. Und nicht zuletzt die Stimmung in der Bevölkerung sei entscheidend für einen Wahlsieg. Michael Watzke hat den Tag in München beobachtet.
CSU-Chef Markus Söder gibt nicht auf, noch nicht. Schließlich gehe es nicht um die Vorstandswahl in irgendeinem Ortsverein, sondern um die Frage der Kanzlerschaft, so Söder. Das könne man nicht hauruck entscheiden, sondern Schritt für Schritt, so der bayerische Ministerpräsident. Es gehe um Inhalte und Personen.
Personen spielen nun mal eine zentrale Rolle. Das haben wir bei Landtagswahlen gespürt. Heute ist es so, dass auch da es nicht so ist, dass die Parteien die Personen ziehen, sondern umgekehrt die Personen die Parteien.
Söder lässt wenig Zweifel daran, dass er sich für den besseren Kandidaten hält, auch wenn er das nicht selbst sagt, sondern seinen Generalsekretär Markus Blume sagen lässt.
Dass Markus Söder für die anstehenden Aufgaben der bestgeeignete Kandidat aus Sicht der CSU ist.
Einstimmig haben Präsidium und Vorstand der CSU ihrem Vorsitzenden den Rücken gestärkt bei der Frage, wer die Union in den Bundestagswahlkampf führen solle. Söder sagt, es sei erwartbar gewesen, dass Armin Laschet im Vorstand seiner Partei ebenfalls Rückendeckung erhalten habe. Aber man müsse noch tiefer in die Partei hineinhören. Die CSU-Landtagsfraktion in München möchte sogar eine Mitgliederbefragung für beide Unionsparteien. Diese Forderung lehnt Söder ab, aber nur aus technisch-organisatorischen Gründen.
Ich glaube, die Zeit ist zu kurz, um eine Mitgliederbefragung zu machen. Ich höre es aus CDU-Basisverbänden, ich höre es bei uns. Das wäre ein Instrument, wenn man mehr Zeit hätte, aber die Zeit ist jetzt nicht da. Das würde auch zu einer sehr langen Prozedur führen. Ich glaube, das wäre auch aus Sicht der Bevölkerung ein uns überfordernder Prozess. Deswegen glaube ich, müssen wir dann am Ende beraten. Es ist aber wichtig, in die Fraktion hineinzuhorchen.
Das will Söder morgen tun, zusammen mit Armin Laschet, der davon nicht begeistert ist. Denn in der Bundestagsfraktion von CDU und CSU gibt es viele, die mit Söder liebäugeln. Der CSU-Chef spricht von Diskussionsbedarf. Man müsse klären, wer wirklich eine Mehrheit habe. Es gehe nicht nur um die Parteifunktionäre. Aber hatte Söder nicht gestern versprochen, er werde zurückziehen, wenn sich der CDU-Vorstand geschlossen für Laschet ausspricht? Könne man dann nicht sagen, fragte heute ein Journalist in der Söder-Pressekonferenz, dass der CSU-Chef wortbrüchig geworden sei? Söder setzt den unschuldigsten Blick auf, den er kann, und sagt:
Nein, kann man nicht.
Markus Söder gelingt es heute, scheinbar freundlich und höflich mit dem Kontrahenten Armin Laschet umzugehen. Das Wort Respekt benutzt er dreimal. Und trotzdem mit jedem Satz zu sagen, Armin Laschet ist der schwächere Kandidat für die Union. Zwar verspricht der Bayer, er werde den Nordrhein-Westfalen unterstützen, wenn der sich durchsetze, aber...
Bei mir geht nichts mit Biegen und Brechen. Da geht nichts mit Groll. Beleidigt wird, weil auch danach den Wahlkampf, sollte das so ausgehen, völlig unterstützen. Aber man muss auch den Deutschen, der deutschen Öffentlichkeit, der Bevölkerung erklären, warum jetzt die Erwartungshaltung der Menschen doch eine ganz andere ist, als die Parteien formulieren. Und dafür braucht es auch noch ein paar Tage Zeit, es den Menschen zu erklären.
Mit anderen Worten, man müsse den Wählern sagen, warum sie nicht ihn kriegen, Söder, den Kandidaten der Herzen, wie ein CSUler danach nur leicht ironisch sagt. Mag sein, dass Söder ahnt, dass er nicht an Laschet vorbeikommt, aber aufgeben tut er nicht. Ob er nur den Preis hochtreiben oder wirklich kandidieren will, bleibt unklar.
Aus München, Michael Watzke. Er werde also antreten, wenn die CDU das breit unterstütze. Das hatte Markus Söder gestern angekündigt. Jetzt geben die obersten Führungsgremien der CDU das klare Signal, sie unterstützen Laschet und nicht Söder. Daraufhin erklärt Söder das als nicht ausschlaggebend, denn die Breite der Partei mache mehr aus als Präsidium und Vorstand. Das alles ein rhetorischer Taschenspielertrick. Die Frage ging heute Abend an Andreas Rödder. Er ist Professor für neueste Geschichte an der Universität in Mainz, selbst CDU-Mitglied, Kritiker von Angela Merkel und Autor des Buchs Konservativ 21.0, eine Agenda für Deutschland.
Naja, das kommt davon, wenn man sagt, man komme, wenn man gerufen werde und dann aber gar nicht so laut gerufen wird. Das ist Markus Söder einerseits passiert. Andererseits hat Markus Söder aber natürlich wissen können und sicher auch gewusst, dass Armin Laschet ein absoluter Gremienprofi ist und dass Armin Laschet sich jetzt nicht nehmen lässt, dass die überwiegende Mehrzahl der CDU-Landesverbände und das Präsidium, also die CDU-Gremien, sich zugunsten von Laschet aussprechen. Jetzt legt Söder nach mit dem Appell an die Breite, an die Basis der Partei. Das wirkt alles ein bisschen nach Hasardspiel, aber das spricht dann auch dafür, dass es möglicherweise tatsächlich ist, dass Söder dieses ganze Spiel auch als ein Machtspiel betrieben hat.
Jetzt sind die Umfragewerte für Armin Laschet ja denkbar schlecht, in den letzten Wochen und Monaten auch schon. Alle Umfragen sehen ihn auch im Vergleich mit der Konkurrenz von den Grünen zum Beispiel weit hinten. Wie erklären Sie sich denn, Herr Professor Rödder, dass die Führungsgremien der CDU ihm trotzdem jetzt volle Rückendeckung geben?
Nun, zunächst einmal ist das Ganze natürlich eine Frage der Selbstachtung der CDU und eine Frage des Binnenverhältnisses zwischen CDU und CSU. Für die CDU wäre es natürlich eine Kapitulation vor der CSU, wenn ihr frisch gewählter Vorsitzender, das darf man ja nicht vergessen, der ist ja frisch gewählt worden im Wissen darum, dass diese Person der Kanzlerkandidat der CDU sein würde. Wenn der also gegen den CSU-Kandidaten zurückstecken würde, das wäre ein enormer Gesichtsverlust der CDU gegenüber der CSU. Es kommt bei Armin Laschet aber ein anderes dazu. Zunächst einmal sehen wir, was diese Rekurs auf die Umfragewerte angeht, wie manipulativ der Umgang mit dem Argument der Umfragen ist. Natürlich sagt derjenige, der gute Umfragewerte hat, dass Umfragewerte ganz wichtig sind. Und derjenige, der schlechte Umfragewerte hat, sagt, ja, auf die Umfragewerte kommt es eigentlich gar nicht so an. Also ein Schelm, wer Böses dabei denkt, das sollte das Publikum auch durchschauen. Aber ich würde, was Armin Laschet angeht, eines sagen. Laschet hat drei Dinge, die man nicht unterschätzen sollte. Laschet hat Nehmerqualitäten, immer bewiesen. Er hat einen langen Atem. Denken Sie daran, wie er in der Auseinandersetzung um die Vorsitzendenwahl in der CDU ja oftmals Dritter in den Umfragen geworden ist. Und doch hat er sich durchgesetzt. Denn drittens hat Armin Laschet Machtwillen. Und diese drei Dinge zusammen, die treten nicht so breitbeinig auf wie Markus Söder, aber mit einem erheblichen machtpolitischen Gewicht. Denn Armin Laschet, das sehen wir gerade im Moment, den darf man machtpolitisch wirklich nicht unterschätzen.
Und er hat sich ja in Nordrhein-Westfalen ja auch gegen Hannelore Kraft damals durchgesetzt, war ja auch keine sichere Bank, mit Sicherheit nicht. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass Armin Laschet ja mehr oder weniger kein Fettnäpfchen eigentlich auslässt in letzter Zeit. Ach. Gerade was die Corona-Politik angeht, oder?
Was heißt kein Fettnäpfchen auslässt? Also wer ist denn mehr in die Fettnäpfchen getreten? Söder mit den Baumärkten, Merkel mit der Osterruhe und mea culpa? Oder Armin Laschet, der sich letztendlich um einen Kurs bemüht, der sich eigentlich zumindest offen zeigt für das, was Boris Palmer oder Julian Niederrümelin so vorstellen. Also ich teile nicht, dass Armin Laschet in die Fettnäpfchen getreten wäre. Und selbst wenn jetzt gern so gegeneinander gestellt wird, wie ist Laschet, wie ist Söder bei Markus Lanz aufgetreten? Abgesehen davon, dass ich die journalistische Leistung von Lanz exquisit fand, fand ich, dass der Laschet gar nicht so schlecht aufgetreten ist, wie das immer gesagt worden ist. Ich habe eher den Eindruck, dass man Laschet im Moment eher die Fettnäpfchen zuschreibt, dass er wirklich da reintritt. Aber da sind wir wieder bei den Nehmerqualitäten von Laschet. Das nimmt er halt hin. Was hat man sich über den Laschet seit 15 Jahren lustig gemacht? Aber er ist in der Lage, das hinzunehmen. Er hat diese Nehmerqualitäten und setzt sich dann doch durch. Also das ist ein interessantes Spiel, das Armin Laschet hier uns vorführt.
Herr Röder, die CDU ist ja die weit größere der beiden Schwestern. Wenn Laschet jetzt nicht zugreift, dann beschädigt er sich selbst als CDU-Chef und auch als Ministerpräsident. So die oft gehörte Lesart: für Söder gilt ein Rückzug als weit weniger einschneidend. Hat Söder also vor diesem Hintergrund überhaupt eine Chance?
Also Söder hat zunächst einmal leichteres Spiel. Ich schätze im Moment, dass aufgrund der Gremienlage in der Partei ein weiteres Mal diese Situation Laschet zugutekommt. Das ist ja schon der Fall gewesen, als er Vorsitzender der CDU wurde. Da war seine Bank, das waren die Delegierten und die Parteiführung, nicht so sehr die Parteibasis. Aber die Regeln, nach denen das Spiel gespielt wird, die kann Armin Laschet. Und insofern würde ich sagen, ich halte es für ziemlich wahrscheinlich, dass er sich durchsetzt. Für Söder wird das heißen, er hat weniger zu verlieren als Laschet, weil er ohnehin aus der Nummer-2-Position in dieser Auseinandersetzung gegangen ist. Aber am Ende wird es, wenn sich Laschet durchsetzt, das mal vorausgesetzt, dann auch heißen, Söder hat zwar Ansehen und Statur gewonnen, aber er ist klar auf die Nummer-2 verwiesen.
Aber jetzt ist es ja so, Herr Röder, dass Söder ja versucht, die Bundestagsfraktion mit zu involvieren und setzt darauf, dass dort viele Unionsabgeordnete Angst haben, angesichts der demoskopischen Zahlen auch bei der nächsten Bundestagswahl möglicherweise nicht mehr im Bundestag vertreten zu sein und sich deswegen für Söder aussprechen. Kann diese Kalkulation aufgehen?
Ja, das ist natürlich die übliche Kalkulation mit Verfahren und es zeigt einmal mehr, Verfahrensfragen sind Machtfragen. Das haben wir ja auch im Vorfeld der CDU-Vorsitzendenwahl gesehen. Da haben auch die Anhänger von Merz gesagt, man soll doch eigentlich die Mitglieder der Partei befragen. Natürlich ist immer jeder für das Verfahren, das einem selbst gerade die besten Chancen eröffnet. Deswegen appelliert Söder jetzt an die Fraktion. Ich halte das für vergleichsweise unwahrscheinlich, weil es dafür nur den Präzedenzfall von 1980, Kohl bzw. Ernst Albrecht gegenüber Franz Josef Strauß gibt. Und den Fall wird man nicht unbedingt wiederbeleben wollen. Also das ist ja kein irgendwie eingespieltes Verfahren. Und es würde mich sehr wundern, wenn Markus Söder hieraus, wie gesagt, jetzt einen verbindlichen Verfahrensvorschlag machen könnte. Es zeigt aber zugleich, wie sehr die Nominierung eines Kanzlerkandidaten, den es ja übrigens in der Verfassung gar nicht gibt, seinerseits, diese Nominierung ihrerseits, überhaupt nicht von einem regulären Verfahren begleitet ist und dann, wenn man jetzt nicht die Kanzlerin stellt, die einfach wieder kandidiert, ganz erhebliche Verlegenheiten erzeugen kann. Die SPD kann davon ein Lied singen.
Weder ist ja klar, wer jetzt antreten soll für die Union, noch ist ja das Verfahren überhaupt klar. Ja. Was sagt denn das über die Partei aus und über das Verhältnis zwischen den beiden, dass nicht mal diese Verfahrensfragen geregelt sind?
Ach, das sagt eigentlich mehr über unsere Demokratie und ihren Wandel aus, weil sich unser politisches System immer mehr zu einer Parteiendemokratie entwickelt hat, in dem die Parteien wichtiger geworden sind als die Fraktionen. In den 60er Jahren, als Rainer Barzel und Helmut Schmidt Fraktionsvorsitzende ihrer Parteien waren, waren sie die natürliche Führungsreserve für das Kanzleramt. Das hat sich mittlerweile gewandelt. Die Parteiführer sind wichtiger geworden als die Fraktionsführer. Kanzlerkandidaten sind wichtig geworden, aber noch einmal, diese Funktion gibt es in der Verfassung überhaupt nicht und deswegen gibt es auch kein verfassungsmäßig geregeltes Verfahren. Und ich sage auch das noch einmal, die SPD hat das Problem schon seit längerem, dass es gar kein richtig geregeltes Verfahren für die Nominierung des Kanzlerkandidaten gibt. Olaf Scholz hat man jetzt ausgerufen, Rudolf Scharping wurde durch eine Mitgliederbefragung erhoben. Also das ist ein grundsätzliches Problem, dass die Volkspartei in der Parteiendemokratie haben, weniger ein spezifisches Problem zwischen CDU und CSU.
Herr Röder, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Eindrücke.
Sehr gerne.
Der Zeithistoriker Professor Andreas Röder war das von der Universität Mainz, selbst CDU-Mitglied. Zu unserem nächsten Thema, der Machtkampf um die Kanzlerkandidatur, der fällt genau in die Zeit, in der die Corona-Pandemie möglicherweise einem weiteren Höhepunkt zutreibt. Nach dem Scheitern der sogenannten Osterruhe und auch nachdem Armin Laschets Forderung nach einem sogenannten Brücken-Lockdown weitgehend verpuffte, steigen die Infektionszahlen weiter und auch die Lage auf den Intensivstationen verschärft sich teilweise enorm. Aerosol-Experten warnen heute allerdings vor falschen Entscheidungen. Die Gefahr lauere vor allem drinnen. Ausgangsbeschränkungen seien nicht das richtige Mittel der Wahl. Bereits morgen soll eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes durch das Bundeskabinett, die Abstimmung darüber aber laufen bis zum Schluss. Mehr dazu von Frank Capellan.
Zur Eröffnung der digitalen Hannover-Messe macht die Kanzlerin noch einmal Druck. Die weitere wirtschaftliche Entwicklung hängt ganz entscheidend davon ab, wie schnell wir die steigenden Infektionszahlen in den Griff bekommen, betont Angela Merkel. Geht es nach ihr, wird noch in dieser Woche ein verschärftes Infektionsschutzgesetz beschlossen. Die Zeit laufe uns davon.
Die Auslastung der Intensivstationen in unseren Krankenhäusern nimmt wieder zu. Und wir müssen sagen, dass diese dritte Welle für uns vielleicht die härteste ist. Und um sie zu brechen, ist natürlich die wichtigste Waffe, die wir haben, das Impfen. Und das Testen hilft uns, eine Brücke zu bauen, bis das Impfen wirkt.
Doch Widerstand gibt es an allen Ecken und Enden. Dass SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil Unternehmen zwingen will, Beschäftigten, die nicht im Homeoffice arbeiten können, mindestens einmal pro Woche einen Corona-Test anzubieten, löst bei seinem Ministerkollegen Peter Altmaier von der CDU nicht gerade Begeisterung aus.
Wir hatten eigentlich vereinbart, dass wir den freiwilligen Weg gehen. Ich stelle allerdings auch fest, dass in der SPD die Neigung wächst, auf jeden Fall eine gesetzliche Testverpflichtung festzulegen.
Aerosolforscher bestätigen gerade heute, dass sich Menschen fast ausschließlich in geschlossenen Räumen infizieren. Der Arbeitsminister will dem Kabinett morgen daher eine neue Arbeitsschutzverordnung vorlegen. Darin ist auch festgehalten, wer die Tests bezahlen soll. Die Unternehmen.
Das ist in der Arbeitsschutzverordnung definitiv klar geregelt. Auch die Maskenpflicht ist vom Arbeitgeber zu tragen.
Unterstreicht SPD-Chef Norbert Walter-Borjans. Wer bestellt, muss auch bezahlen, fordert Stefan Wolf, Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall mit fast 4 Millionen Beschäftigten im Deutschlandfunk. Für ihn ist die Testpflicht kaum umsetzbar.
Wir haben nicht genügend Tests. Wir haben nicht genügend medizinisches Personal, um das zu bewerkstelligen. Und es kommt noch hinzu, die Menschen müssen es ja auch wollen. Die müssen sich testen lassen wollen. Und was macht denn die öffentliche Hand? Führt der Bund selbst auch eine Testpflicht für Beamte ein und für Angestellte im öffentlichen Dienst und geht mit gutem Beispiel voran?
Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linkspartei, stößt sich vor allem daran, dass in den Betrieben nicht kontrolliert werden muss, ob die Tests auch tatsächlich ausgeführt werden.
Wenn die Arbeitgeber die Tests nur zur Verfügung stellen müssen, dann kann man nicht von einer Testpflicht sprechen. Das allerdings wäre dringend notwendig. Wir müssen wegkommen, im privaten Bereich mit besonderer Härte zu agieren und im Bereich der Wirtschaft Empfehlungen zu geben. Das ist falsch.
Die Linke will aber auch die geplante Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes nicht mittragen. Auch FDP-Chef Christian Lindner kündigt gegenüber unserem Sender Widerstand an. Er reibt sich insbesondere an den geplanten Ausgangssperren.
Die sind verfassungsrechtlich fragwürdig und teilweise epidemiologisch noch nicht einmal wirksam. Wenn ein geimpftes Paar daran gehindert wird, einen Abendspaziergang zu machen, dann hat das keine Auswirkung auf das Infektionsgeschehen.
Da, wo die Liberalen mitregieren, würden sie gegen die Vorlage stimmen. Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus geht aber davon aus, dass das Gesetz ohne Zustimmung der Länder verändert werden kann. Von den Bundestagsabgeordneten erwartet er im ARD-Gespräch aber mehr Flexibilität. Denn schließlich gehe es nur um eine bundeseinheitliche Notbremse bei sehr hohen Infektionsraten, wie sie gerade in der dritten Welle zu verzeichnen seien.
Im Infektionsschutzgesetz sagen wir, wir haben Inzidenzen von 50 und das ist schon fürchterlich und da muss schon eine Menge passieren. Und jetzt sagen wir, bei 100 brauchen wir Ausgangsbeschränkungen, brauchen wir Kontaktbeschränkungen. Ich glaube, das ist wirklich angemessen.
Um das Gesetz schon in dieser Woche verabschieden zu können, ist im Parlament eine Zweidrittelmehrheit erforderlich.
Sie hören das Journal von Mitternacht im Deutschlandfunk. Jetzt ist es 23.34 Uhr. Wir kommen zu unseren Kurzberichten. Der Impfstoffhersteller Johnson & Johnson hat damit begonnen, seine Lieferungen an die Europäische Union zu starten. Alexander Göbel.
In der EU können nun auch die Corona-Impfungen mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson starten. Nach Angaben der EU-Kommission hat der Hersteller mit der Auslieferung der ersten Chargen an die EU-Staaten begonnen. Die belgische Impftaskforce bestätigte der Nachrichtenagentur Belga, dass bereits heute 36.000 Impfdosen von Johnson & Johnson in Belgien erwartet würden. Bis Ende Juni rechnet die EU-Kommission mit bis zu 55 Millionen Dosen des Impfstoffs für die Mitgliedstaaten. Gut 10 Millionen Dosen sollen nach Deutschland gehen. Der von der Unternehmenstochter Janssen in den Niederlanden entwickelte Impfstoff von Johnson & Johnson ist der vierte, der in der EU zugelassen wurde und verwendet werden kann. In den USA wird er schon länger eingesetzt. Die Besonderheit, anders als die Vakzine von BioNTech, Moderna und AstraZeneca, muss der Impfstoff von Johnson & Johnson nur einmal gespritzt werden. Deshalb setzen Deutschland und andere Staaten große Hoffnungen darauf, dass die Impfkampagne damit erheblich beschleunigt wird. Vorige Woche hat die EU-Arzneimittelagentur EMA mitgeteilt, dass sie Fälle von Thrombosen nach einer Corona-Impfung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson prüfe. 4 ernsthafte Fälle von Blutgerinnseln seien nach einer Impfung aufgetreten, eine Person sei gestorben. Die Behörde betonte, einen Zusammenhang mit dem Impfstoff des US-Herstellers sei noch nicht festgestellt worden. Peter Liese, CDU, gesundheitspolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im EU-Parlament, betonte, der Impfstoff von Johnson & Johnson habe in klinischen Prüfungen eine gute Wirkung, nicht nur gegen den Ursprungstyp des Virus, sondern auch gegen die britische und sogar gegen die südafrikanische und brasilianische Variante gezeigt.
6 Monate nach dem tödlichen Angriff auf ein schwules Paar in Dresden muss sich seit heute ein 21-jähriger Syrer vor dem dortigen Oberlandesgericht verantworten. Annette Apfel.
Man werde sich zu den Vorwürfen nicht äußern, sein Mandant wolle sich schweigend verteidigen, sagte der Anwalt von Abdullah A. gegenüber der Staatsschutzkammer. Abdullah A. dreht sich währenddessen in seinem Stuhl immer von der einen zur anderen Seite. Anerkennen tut er das Gericht als Institution nicht. Das sei für ihn ein irdisches Gericht, das nicht zu bewerten habe, was er aus göttlicher Sicht getan habe, ließ er über seinen Verteidiger mitteilen. Laut Anklage der Bundesanwaltschaft habe Abdullah A. geglaubt, die beiden Männer als gleichgeschlechtliches Paar erkannt zu haben, weil sie Hand in Hand liefen. Eine sexuelle Ausrichtung, die er als schwere Sünde empfunden habe, für die beide zu bestrafen seien. Die Bundesanwaltschaft spricht davon, dass der Syrer das Paar aus Nordrhein-Westfalen aus niedrigen Beweggründen und heimtückisch getötet bzw. schwer verletzt habe. Hintergrund sei die radikal-islamistische Gesinnung des 21-Jährigen gewesen.
Der im Hungerstreik befindliche Kreml-Kritiker Alexei Nawalny wird von den Behörden offenbar weiter unter Druck gesetzt. Stefan Lag.
Russische Behörden drohen dem inhaftierten Kreml-Kritiker Alexei Nawalny mit Zwangsernährung. Das teilt das Unterstützerteam des Oppositionspolitikers über Social-Media-Kanäle mit. Der 44-Jährige war Ende März in den Hungerstreik getreten, um eine angemessene medizinische Behandlung durch einen Arzt seiner Wahl zu erreichen. Nach Angaben seines Stabes hatte er mittlerweile stark an Gewicht verloren, insgesamt 15 Kilo seit Beginn der Lagerhaft. Nawalny hatte zunächst über Rückenschmerzen und Taubheitsgefühl in den Beinen geklagt, allem Anschein nach Folgen eines Bandscheibenvorfalls. Von der Gefängnisleitung wurden ihm lediglich Salben und Schmerzmittel zur Verfügung gestellt. Zwischenzeitlich war Nawalny auf die medizinische Station des Straflagers Pokrov verlegt worden, da er unter hohem Fieber und starkem Husten litt. Mittlerweile soll er die Krankenstation wieder verlassen haben, auch wenn es ihm gesundheitlich nach wie vor schlecht geht. So soll er nach Angaben seines Teams einen stark erhöhten Pulsschlag haben. Mehrere Außenpolitiker des Bundestages von CDU, SPD, FDP und Grünen werfen Russland gezielte Folter des Kreml-Kritikers vor. Es gibt Berichte, wonach Nawalny in der Haft systematischem Schlafentzug ausgesetzt ist. Die Abgeordneten erklärten am Wochenende in einem Brief an den inhaftierten Oppositionspolitiker ihre volle Anerkennung und Solidarität. Ungeachtet der Willkür und Rechtswidrigkeit der Urteile gegen ihn, müssten die Haftbedingungen durch den Europäischen Ausschuss zur Verhütung von Folter untersucht werden.
Der neue amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin ist zu politischen Gesprächen in Israel eingetroffen. Benjamin Hammer.
Der US-Verteidigungsminister erwähnte den Iran mit keinem Wort. Lloyd Austin lobte nach seinem Treffen mit Premierminister Benjamin Netanyahu die Zusammenarbeit zwischen den USA und Israel. Das war es. Dabei dürfte es abseits der Pressekonferenz garantiert um das iranische Atomprogramm gegangen sein und auch um den folgenreichen Stromausfall in der Atomanlage Natanz. Durch schwere Schäden von Zentrifugen soll das Atomprogramm Irans um Monate zurückgeworfen worden sein. Laut der New York Times steckt Israel hinter dem Vorfall. Premier Netanyahu blieb der israelischen Linie treu, Israels Rolle weder zu dementieren noch zu bestätigen. Er sagte aber, dass sich Israel auch in Zukunft gegen den Iran verteidigen werde. In Israel wird debattiert, warum, falls es so war, Israel die Atomanlage ausgerechnet jetzt sabotierte. Beobachter halten es für möglich, dass damit die indirekten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über das Atomabkommen torpediert werden sollen. Optimisten in Israel glauben, dass Irans Position bei den Verhandlungen in Wien durch die Schäden in Natanz in jedem Fall geschwächt wurde. Pessimisten befürchten einen iranischen Gegenschlag, der heftiger ausfallen könnte als in der Vergangenheit.
Und damit kommen wir zur Börse und blicken zunächst in die USA. Der Leitindex Dow Jones notierte 0,16% tiefer bei 33.745 Punkten. Der technologielastige Nasdaq schrammte knapp an einem Rekordhoch vorbei. Er verlor aber dann 0,2% auf 13.819 Punkte. Und jetzt zur Börse in Frankfurt am Main mit Jan Plate.
Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus sitzt in Luxemburg und hat seine Hauptverwaltung in Koblenz. Im zweiten Quartal hat sich das Geschäft besser als gedacht entwickelt, weil das Autogeschäft in Asien kräftig gewachsen ist. Deswegen hat Stabilus seine Prognose angehoben. Das hat der Aktie im S-DAX einen Plus von gut 3% beschert. Während es für den Leitindex DAX heute etwas ruhiger zugegangen ist, der DAX hat nach den jüngsten Rekorden und bevor die Berichtssaison der Unternehmen startet, etwas nachgegeben. Der DAX hat ein kleines Minus verzeichnet auf 15.215 Punkte. Hingegen bewegt sich die digitale Kryptowährung Bitcoin mit rund 60.000 Dollar nicht weit vom Rekordhoch entfernt, so wie auch andere Kryptowährungen weiter gesucht sind. Die deutsche Börse übrigens weitet ihr Angebot für den Handel mit Kryptowährungen weiter aus. Ab diesem Mittwoch können Anleger auch in Produkte investieren, die die Entwicklung der Digitalwährung Litecoin abbilden. Damit steigt der Wettbewerb. Auch die Börse Stuttgart ist im Kryptogeschäft stark engagiert. Unterm Abend wurden beim europäischen Flugzeugbauer Airbus verschiedene Personalveränderungen bekannt. Unter anderem verlässt der Chef der Rüstungssparte den Konzern. Sein Nachfolger in München wird im Juli der Airbus-Manager Michael Schöllhorn.
Es ist 23.42 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk. In Minneapolis, da läuft ja derzeit der Prozess gegen den Polizeibeamten, der George Floyd so lange sein Knie auf den Hals drückte, bis der Afroamerikaner keine Luft mehr bekam. I can't breathe. Floyds Flehen ist zu einer Kampfparole für die Anhänger der Black Lives Matter Bewegung geworden. Vor diesem Hintergrund ist gestern erneut ein junger Afroamerikaner zu Tode gekommen in einer Kleinstadt nahe Minneapolis. Nach einer Verkehrskontrolle hat eine Polizistin auf ihn geschossen. Doris Simon, unsere USA-Korrespondentin, begrüße ich jetzt in Washington. Frau Simon, was ist geschehen?
Ja, wie Sie schon sagten, das Ganze passierte im Norden von Minneapolis, im Vorort Brooklyn Center. Gegen 14 Uhr hielt die Polizei da den 20-jährigen Daunte Wright in seinem weißen Auto an. Die Polizei sah, dass die Registrierung des Autos abgelaufen war und fand dann auch noch, dass da noch ein ausstehender Haftbefehl war. Und das Polizeivideo von der Bodycam, also der Körperkamera, die die Polizisten getragen haben, das heute veröffentlicht wurde von der Polizei, zeigt, wie auf jeder Seite des Wagens, es war noch eine Beifahrerin dabei, ein Polizist steht und Daunte Wright aussteigt und ein Polizist ihm Handfesseln anlegen will. Dann kommt es zu einem Handgemenge und dann sieht und hört man eine dritte Person, nämlich eine Polizistin, die kommt mit einer und die ruft Altisia und das bedeutet, ich werde jetzt den Elektroschocker rausnehmen und schießen. Das machen die dort als sozusagen Warnung für denjenigen, der nicht der Polizei Folge leistet. Und warnt dann nochmal Taser, also Taser Gun heißt dieser Elektroschocker. Und dann fällt ein Schuss und gleich anschließend hört man die Polizistin sagen, oh mein Gott, ich glaube, ich habe ihn erschossen. Und der 20-jährige Mann ist dann eben auch kurz darauf gestorben in seinem Auto.
Jetzt hat sich auch der Polizeichef der Stadt geäußert und spricht von einem Versehen.
Ja, aufgrund eben des Videomaterials, was jeder sich jetzt auch im Internet anschauen kann, sagte der Polizeichef, es sei für ihn die Erklärung, dass sich die Polizistin vertan haben, dass die Polizistin wirklich den Elektroschocker ziehen und auch entladen wollte und nicht mit der geladenen Waffe schießen wollte. Die Polizistin ist jetzt erstmal vom Dienst suspendiert. Der ganze Fall wird natürlich untersucht. Der Bürgermeister der Gemeinde hat ihren Rauswurf verlangt und gestern Abend kam es zur Konfrontation vieler Menschen mit der Polizei. Es war Protest dabei, viel Protest, es war auch Gewalt dabei und Plünderungen. Es gab dann eine nächtliche Ausgangssperre und heute Abend ab 7 Uhr abends wird es wieder eine Ausgangssperre geben.
Sie haben es angedeutet, es gibt Demonstrationen, Proteste. Was würden Sie sagen, wie sehr rührt das die Leute wieder auf? Hat das das Potenzial, die Unruhen wieder aufflammen zu lassen?
Das Zweite weiß ich nicht, ob die Unruhen wieder aufflammen. Aber natürlich geht es ganz hart an den Kern. Ein Bürgerrechtler sagt, es hat sich eigentlich nichts geändert seit dem Tod von George Floyd. Und wenn man auf das Jahr 2020 schaut, da gab es 1127 Tote durch die Polizei. Bei 58%, also mehr als der Hälfte dieser Toten, war die Ausgangssituation wie in diesem Fall nicht eine gewalttätige. Also auch in diesem Fall hatte der 20-Jährige keine Waffe, die er gezogen hatte. Und immer wieder eben sind diese Dinge dann tödlich ausgegangen. Im letzten Jahr waren allein 121 Menschen starben, nachdem die Polizei sie wegen eines vermuteten oder wirklichen Verkehrsdelikts erstmal angehalten hatte.
Neue Gewalttat gegen einen Afroamerikaner in den USA und entsprechende Reaktionen. Doris Simon war das aus Washington. Besten Dank. Wir gehen ins Inland wieder. Dass sie ein Bündnis mit Linken und Grünen einer Ampelkoalition vorziehen würde, daraus macht SPD-Co-Chefin Saskia Esken kein Geheimnis. Mit Rot-Rot-Grün sei eine wirklich progressive Politik möglich, meinte die Sozialdemokratin kürzlich. Allerdings gilt die Linke vor allem außenpolitisch als nicht wirklich anschlussfähig, gerade mit Blick auf ihr Nein zu Auslandseinsätzen. Heute legte die Linke ihr Wahlprogramm vor und da zeigt sie sich durchaus kompromissbereit. Volker Fintemer berichtet.
Eine Handschrift der beiden neuen Vorsitzenden hat das Programm nicht. Das wäre bei der Linken auch kaum möglich. Aber Janine Wiesler und Susanne Hennig-Welso sehen in dem Entwurf des Parteivorstands ein Konzept für eine nachhaltige, solidarische und friedliche Gesellschaft.
Wir sind der Meinung, dass man nach dieser Corona-Krise nicht einfach zurück kann zur Normalität, sondern dass wir die Lehren ziehen müssen und die soziale Ungleichheit, die ja auch vor dieser Krise schon bestand und die jetzt in der Krise zugenommen hat, die zu beseitigen und eine solidarische Gesellschaft zu schaffen, in der alle Menschen in Würde leben können,
betont Janine Wiesler. Vier Kernbotschaften sendet die Linke mit dem Programmentwurf von insgesamt über 120 Seiten, die jeglichen provokativen Unterton vermeiden. Geborgenheit geben, natürliche Lebensgrundlagen bewahren, Reichtum fair verteilen und menschlich in der Welt wirken, heißt es da. So soll etwa der gesetzliche Mindestlohn auf 13 Euro angehoben werden, sachgrundlose Befristungen abgeschafft und die Wochenarbeitszeit auf 30 Stunden gesenkt werden, um mehr Menschen am Erwerbsleben beteiligen zu können. Das Rentenniveau will die Linke auf 53% angehoben wissen und die solidarische Mindestrente soll sich auf 1.200 Euro belaufen, um den rentenpolitischen Murks der Grundrente zu überwinden. Und bis das gelingt, soll die Grundsicherung für Hartz IV auf 658 Euro angehoben werden. Auch die Gesundheitspolitik soll auf ein neues soziales Fundament gestellt werden. Durch den Wegfall der Beitragsbemessungsgrenzen und die Auflösung der privaten Krankenversicherung und den Umbau der Pflegeversicherung zu einer Vollversicherung, sagt Susanne Hennig-Welso.
Würde bedeuten, dass wir eine Kasse für alle schaffen und dass wir endlich solidarisch mit allen Einzahlenden hier die gesundheitliche Versorgung sichern.
Das Ganze ist für die Linke nicht von einem sozial-ökologischen Umbau zu trennen, auch um einen klimagerechten und arbeitsplatzerhaltenden Modernisierungsprozess einzuleiten. Etwa mit einem ganz konkreten Angebot an die Automobilindustrie.
Das beschreiben wir unter anderem mit einem Rettungsschirm für Industriearbeitsplätze in Höhe von 20 Milliarden Euro, um da auch tatsächlich finanziell zu unterstützen.
In der Außen- und Verteidigungspolitik bleibt es bei einem klaren Nein zu allen Waffenexporten und dem Streben nach Abrüstung, weshalb die Ausgaben dafür gesenkt werden sollen. Das gilt auch für das 2%-Ziel der NATO. Insgesamt sollen die Verteidigungsausgaben um jährlich 10% reduziert werden. Und auch die Auslandseinsätze der Bundeswehr möchte die Linke beenden, wenn auch nicht mehr so ultimativ wie zuvor, betont Hennig Welso.
Das bedeutet, wenn wir sagen, wir wollen Auslandseinsätze nicht mehr, dass wir sie auch zukünftig nicht wollen. Und wenn wir sagen, wir wollen, dass alle deutschen Soldaten zurückkommen in die Bundesrepublik, dann bedeutet das auch, dass uns klar ist, dass wenn wir das heute beschließen, die morgen nicht hier sind, sondern dass es auch immer ein Prozess ist.
Und Geflüchteten will die Linke einen sicheren Hafen bieten, weshalb Abschiebungen gestoppt und das Bleiberecht ausgebaut werden soll. Ob das Programm von den Mitgliedern auch so angenommen wird, darüber muss der Parteitag im Juni entscheiden. Der hat beim Wahlprogramm der Linken das letzte Wort.
Die Linke präsentiert ihr Wahlprogramm für die kommende Bundestagswahl und zeigt überraschende Kompromissbereitschaft beim Thema Auslandseinsätze. Volker Fintemer war das mit seinem Bericht aus unserem Hauptstadtstudio. Was wusste Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer von der sogenannten Munitionsaffäre bei der Bundeswehr-Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte? Die Opposition sieht Hinweise darauf, dass Kramp-Karrenbauer womöglich nicht ganz die Wahrheit gesagt hat und sähe eigentlich Anlass, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, wenn die Zeit bis zur Wahl nicht so kurz wäre. Heute tagte der Verteidigungsausschuss zur Sache und Klaus Remme hat zugehört.
Eine Sitzung wie im Untersuchungsausschuss, sagte der AfD-Abgeordnete Rüdiger Lukassen nach der vierstündigen Befragung und fügte hinzu, das war auch zwingend notwendig. Die sogenannte Munitionsamnestie im Kommando Spezialkräfte stand im Mittelpunkt und die Frage, seit wann wusste die Verteidigungsministerin von der mutmaßlich illegalen Sammelaktion, bei der im Frühjahr des vergangenen Jahres über 40.000 Schuss Munition anonym abgegeben worden sind. Annegret Kramp-Karrenbauer versichert, erst vor 2 Monaten im Februar davon erfahren zu haben, die Ministerin am frühen Abend.
Wie in den beiden letzten Sitzungen, auch heute, hat keine der Befragungen, auch der mit mir im Raum anwesenden Vertreterinnen und Vertreter, einen Beleg dafür gegeben, dass ich die Unwahrheit gesagt habe. Insofern kann ich für mich feststellen, ich habe die Informationen zu diesem Zeitpunkt im Februar erhalten und bin nicht vorher informiert gewesen.
Vor allem die Opposition zeigt sich höchst skeptisch und verweist unter anderem auf ein Briefing der Ministerin zum Thema Munition bei ihrem KSK-Besuch im Juni 2020, wenige Wochen nachdem die Aktion gestoppt wurde. Tobias Lindner ist sicherheitspolitischer Sprecher der Grünen.
Annegret Kramp-Karrenbauer ist heute alles andere als entlastet. Und ich glaube, es spricht Bände, wenn der größte Erfolg für die Ministerin ist, sich hier hinzustellen und zu sagen, man hat ihr nicht nachweisen können, irgendwie die Unwahrheit gesagt zu haben.
Selbst bei Siemtje Möller vom Koalitionspartner SPD bleiben Zweifel.
Der Eindruck, dass die Ministerin davon gewusst haben müsste, drängt sich natürlich auf. Das sagt einem der gesunde Menschenverstand. Ich aber für mich möchte nicht ihr die Unwahrheit unterstellen.
Lukassen von der AfD hat in dieser Hinsicht keine Skrupel.
Die Ministerin hat schlichtweg die Unwahrheit gesagt, wenn sie behauptet, sie hätte über 7, 8 Monate davon nichts gewusst. Und das wird ihr noch nachzuweisen sein.
Soweit will die FDP nicht gehen. Doch AKK habe ihr Ministerium nicht im Griff, so der Eindruck bei den Liberalen. Immerhin sei die Munitionsamnestie seit Mitte 2020 bis in höchste Ministeriumsstellen bekannt gewesen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann meinte heute nach der Sitzung:
Ich kann Ihnen nur sagen, wenn ich Ministerin wäre, da würde aber richtig was passieren im Ministerium, wenn man mir solche Informationen vorenthalten würde und man mich mit gewissermaßen hier vor die Pumpe laufen ließe.
Wir brauchen das Kommando Spezialkräfte, so sieht es die FDP und schlägt eine direkte Anbindung der Eliteeinheit an das Ministerium vor. Die Linkspartei zieht ganz andere Schlüsse, hier der Abgeordnete Tobias Pflüger.
Dieses Kommando Spezialkräfte ist in der Form nicht reformierbar und muss aufgelöst werden.
Es wird voraussichtlich weitere Sondersitzungen geben. Der Abschlussbericht zu den Ermittlungen im Kommando Spezialkräfte wird im Sommer erwartet.
Klaus Remme war das über die Sondersitzung des Verteidigungsausschusses zur Munitionsaffäre beim KSK. Jetzt fehlt nur noch der Blick in die Kommentarspalten der Tageszeitung von morgen. Zusammengestellt heute von Dietmar Reiche und präsentiert von Katja Franke. Bitte schön.
Zum Wettstreit um die Kanzlerkandidatur der Union schreibt die mittelbayerische Zeitung aus Regensburg: Keine 24 Stunden, nachdem Markus Söder endlich offiziell seinen Hut in den Ring geworfen hatte, wirkte das CDU-Präsidium die Ambitionen des CSU-Chefs auf die Kanzlerkandidatur ziemlich rüde ab. Die Furcht, den CDU-Vorsitzenden Laschet zu beschädigen und damit die Partei noch weiter zu schwächen, mag den Ausschlag gegeben haben für die Vorentscheidung. Strategisch klug ist sie dennoch nicht. Für den Reutlinger Generalanzeiger ist die Kanzlerkandidatur der Union außer Kontrolle geraten. Von einer gemeinsamen und einvernehmlichen Lösung kann keine Rede mehr sein. Die Frankenpost aus Hof ist sich sicher, die CDU-Spitze handelte einzig und allein aus politischem Kalkül. Armin Laschet ist durch die Ereignisse der vergangenen Monate ramponiert genug. Wäre eine rasche Entscheidung gegen ihn gefallen, wäre er als CDU-Chef und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen völlig derangiert zurückgeblieben. Innerhalb kürzester Zeit wäre er erledigt gewesen. Auch die Hannoversche Zeitung findet das einhellige Meinungsbild unter den führenden Christdemokraten bemerkenswert. Die Partei bricht damit mit der Tradition, dass derjenige, der die besten Aussichten hat, das Kanzleramt für die Union zu erobern, auch Kanzlerkandidat werden soll. Die besseren Aussichten hätte eindeutig der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder. Die Neue Osnabrücker Zeitung formuliert es so: Mit Laschet in den Wahlkampf ziehen zu wollen, grenzt schon fast an vorsätzliche Aufgabe des Kanzleramts. Die Stuttgarter Zeitung findet hingegen lobende Worte für Laschet. Der neue CDU-Chef wäre vielleicht der bessere Kanzler, sofern sich dieses Ziel nicht als Seifenblase erweist. Er ist ein Mann der Mitte, ein Teamplayer und Integrator. Eigenschaften, auf die eine Volkspartei angewiesen ist, die sich in der Mitte der Gesellschaft behaupten möchte. Söder hingegen wäre wahrscheinlich der aussichtsreichere Kandidat, der mit dem höheren Wählerpotenzial. Dafür sprechen alle Umfragen. Umfragen sind aber nur Momentaufnahmen, sonst könnte Olaf Scholz als Kanzlerkandidat der SPD gleich abdanken. Zeit Online wirft dem CSU-Chef Populismus vor. Es kann sein, dass Söder nur noch ein wenig den Preis hochtreiben will für seinen Rückzug. Doch selbst wenn, das, was er in den letzten 2 Tagen hingelegt hat, sagt eine Menge darüber, was er bereit ist, für die Macht zu tun. Söders Positionen sind Instrumente. Jetzt spielt er den Mann des Volkes, der über seinen eigenen Aussagen und den selbstgesetzten Regeln steht. Will man wirklich wissen, was er als Kanzler tun würde?
Das war die Presseschau, präsentiert von Katja Franke. Und damit geht das Journal vor Mitternacht zu Ende. Gleich nach den Nachrichten gibt's hier im Deutschlandfunk zu hören Fazit in der Radionacht, heute mit Sigrid Brinkmann. Und eines der Themen: trotz Pandemie, Architekturbiennale in Venedig hält an Eröffnung fest. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Danke Ihnen fürs Zuhören und Ihnen eine angenehme Nacht. Musik.